Die Radio Wissen. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen im Kapitalismus. Unser Wirtschaftssystem funktioniert nicht ohne Geld. Wir können Geld verdienen mit Geld. Eine Menge Geld zu besitzen ist für viele von uns ein Ziel. Wir versprechen uns davon Reichweite, Macht, Sicherheit. Und um Geld und Netz bzw. um Geld im Netz ging es am 29. März 2017 in unserem digitalen Salon. Der digitale Salon wird gemeinsam von uns, von D-Radio Wissen, mit dem Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft in Berlin veranstaltet. Sehr gut besucht waren zum Beispiel unsere Salons zu Dating-Apps und Tinder, aber auch der zum Thema Hass und Fake News und der aktuelle zum Thema Geld unter dem Titel Million Bitcoin Baby auch. Liebe, Sex, Hass und Geld, Besitz, diese Megathemen gelten auch im digitalen Zeitalter, klar. Und beim Thema Bitcoin ging es vielen unserer Gäste so wie mir. Sie hatten viele Fragen. Glücklicherweise saßen auf dem Podium 5 Leute mit Antworten.
Vom Matratzenbanker bis zum Hightech-Nerd.
Bitcoin ist ein digitales Bargeld und es hat genau die Eigenschaften von Bargeld mit der Bedingung, dass man halt ein digitales Endgerät braucht und noch Internet.
In Deutschland werden etwa 79% aller Zahlungen bar getätigt. Das heißt, das Bargeld ist noch lange nicht tot.
Die Motivation von Bitcoin ist tatsächlich, sich der staatlichen Regulierung zu entziehen.
Das ist eine wahnsinnig große Verantwortung. Und das wiederum finde ich so spannend, auch am Bitcoin und an der Blockchain-Technology zu sagen, wir übergeben Verantwortung auch wieder zurück an den mündigen Bürger, von dem wir ja immer und überall ausgehen.
Aber man muss auch diskutieren, welchen Nutzwert hat das schon für die Verbraucher heute?
Bitcoin, Blockchain und der Nutzwert von das Ganze, darum ging's in Million Bitcoin Baby. Das Auge fest auf den Nutzwert gerichtet hat Frank Christian Pauli. Er ist Jurist und arbeitet beim Verbraucherzentrale Bundesverband im Team Finanzmarkt. Er guckt sich also an, welche neuen Leistungen oder Anwendungen angeboten werden, welche Gesetze und Richtlinien es gibt oder geben müsste und natürlich, was wir, die Verbraucher, davon haben. Susanne Krehl bezeichnet sich selbst auf Twitter als Fintech-Enthusiastin und sie organisiert einen Fintech-Stammtisch. Sie leitet die Marketingabteilung von barzahlen.de, einem Berliner Fintech-Unternehmen, das lustigerweise die Themen Online-Shoppen einerseits und Barzahlen andererseits zusammenbringt. Wie genau, das hören wir gleich. Meinhard Ben hat im zarten Alter von 12 Jahren mit dem Programmieren begonnen und dann ist er dabei geblieben. Er war bei den Piraten aktiv und ist Gründer von Satoshi Pay, einem Bezahlsystem für Kleinstbeträge auf Blockchain-Grundlage. Was das ist, wie es geht, das klären wir gleich. Katharina Adam lehrt als Professorin für Wirtschaftsingenieurswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Sie interessiert sich für Blockchain-Anwendungen und denkt, dass die noch viel wichtiger werden und sie leitet entsprechende Projekte an der HTW. Katharina habe ich als erstes mal um eine Definition gebeten. Also bitte, was ist Blockchain? Was ist Bitcoin?
Fangen wir zunächst an. Bitcoin, digitale Währung, relativ einfach nachvollziehbar, eingesetzt 2008, 2009 im Rahmen der Finanzkrise. Kann man auch sehr wunderbar schön nachlesen. Was aber interessant ist und was für mich als oder in meiner Arbeit das Spannende und das Interessante ist, ist eigentlich die Blockchain Technology, die sozusagen das Rückgrat vom Bitcoin bildet. Und in dem Bereich bin ich persönlich sehr, sehr stark unterwegs und gucke, welche Anwendungsmöglichkeiten sind machbar, sind möglich, gehe über verschiedene Felder und schaue mit den Studierenden, aber auch selber als Co-Founder, welche Anwendungsmöglichkeiten sind machbar, was ermöglicht die Blockchain eigentlich. Also nicht nur den rein digitalen Währungsaspekt, der bedingt durch Bitcoin natürlich sehr interessant geworden ist. Und man kann feststellen, dass seit 2014 das Thema Bitcoin vielleicht nicht mehr ganz so stark in dem Vordergrund oder nicht nur genannt wird, sondern parallel dazu das Thema Blockchain auch immer stärker ins Bewusstsein kommt.
Und das geht wie?
Blockchain. Eigentlich nur ein digitales Kassenbuch, um es ganz einfach zu machen. Und vielleicht um es nochmal, ich habe hier so mitgekriegt, es sind schon ein paar finanzaffine Menschen hier unter uns, dann kennen Sie alle Lloyd's London. Und das ist ein wunderbares Beispiel, das man sich gut vorstellen kann. Lloyd's London, wenn ein Schiffsunglück passiert, gibt es jemanden bei Lloyd's London, der trägt ein Schiffsunglück da und da, was weiß ich, Titanic, ist passiert, ist in den Kassenbüchern von Lloyd's London festgeschrieben. Und wenn das in Lloyd's London in den Kassenbüchern steht, dann ist das Gesetz. Und so etwas Ähnliches können wir mit der Blockchain machen, denn was passiert, wenn Lloyd's London, man möge es nicht hoffen und hervorrufen, abbrennt und alle Bücher, alle Kassenbücher verbrannt sind? Wir haben keinen Beweis, keinen Beleg mehr. Und das ist das Tolle an der Blockchain. Die Blockchain arbeitet über verschiedene Knotenpunkte, die alle simultan gleichzeitig dieses Kassenbuch füttern mit den entsprechenden Daten. Und somit sind alle immer gleichzeitig auf dem gleichen Stand. Und damit ist es egal, ob jemand mal ausfällt oder nicht ausfällt. Das System läuft weiter. Es kann der eine oder andere wegbrechen aus diesen Knotenpunkten. Die Daten bleiben im System und sind somit nachvollziehbar und verfolgbar und demzufolge eine sehr hohe Möglichkeit oder eine wunderbare Möglichkeit der vielen Anwendungen, die sich daraus ergeben.
Das heißt, die Transaktion, das Kassenbuch, es gibt nicht mehr ein Original und eventuell Kopien, die davon angefertigt werden, sondern es gibt ein Netzwerk. Also auf allen beteiligten Rechnern liegen die Informationen, die wichtig sind, um zu rekonstruieren, was bisher geschah. Jetzt habe ich bei dir auf der Seite der Hochschule gesehen, dass du logisch Vorträge zum Thema hältst und eine trägt den schönen Titel Why Does It Matter?
Ja, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Blockchain, also dieses Rückgrat der digitalen Währung, uns in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens neue Prozesse ermöglicht, andere Prozessabwicklungen ermöglicht. Und aufgrund dessen bin ich davon überzeugt, es spielt eine große Rolle und wir sollten uns mit der Blockchain auseinandersetzen.
Wo denn und wie denn?
Reinweg in den Anwendungsmöglichkeiten, die ich mir mit meinen Studierenden zurzeit anschaue. Das ist unter anderem Supply Chain Management, Automotive Sektor. Wir sind im Bereich von Real Estate unterwegs, weil das ist sozusagen meine Homebase, aus der ich eigentlich komme. Mhm. Und auch ein bisschen im Bereich von, was ist im Zahlungsverkehr machbar und möglich. Hier gehen zum Beispiel aktuelle Projekte in diesem Sommersemester auch unter anderem in die Region Risk Management. Wie würde man, wenn eine Blockchain-Implementierung erfolgt ist innerhalb eines Bankensystems. Wie sieht das Risk Management aus?
Blockchain wird fruchtbar für tausend und eine Anwendung, wenn wir das denn wollen und uns darauf verständigen. Dann haben wir Satoshi Pei hier sitzen in Gestalt des Gründers. In Meinhard hat Satoshi Pei gegründet, was ein Bezahlsystem für Zwergenbeträge im Netz ist. Und ich würde gerne mir von dir erklären lassen, wie geht's?
Es ist eigentlich unmöglich, momentan einen Cent durchs Internet zu schicken. Also ich als Techniker sage, warum ist es so? Das ist outrageous, es geht. Man braucht nur ein paar Bytes umherschieben und dafür haben wir halt eine Lösung gebaut.
Da muss ich erst nochmal verstehen, wieso ist es wichtig, einen Cent durchs Netz zu schieben?
Wenn wir halt Kleinstbeträge bezahlen wollen, die wir momentan mit Aufmerksamkeit bezahlen, aber es vielleicht gar nicht wollen, zum Beispiel Werbung wäre so ein Fall oder dass wir private Daten aufgeben, immer dafür bezahlen wir eigentlich Centbeträge, tun es aber nicht in Währung, sondern tun es in Aufmerksamkeit oder in wie gesagt, Aufgabe von privaten Daten. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Werbeblocker installiert hat, dann gibt man halt diese Werbebeträge nicht mehr frei und diese Aufmerksamkeit nicht mehr. Natürlich muss ich aber die Gegenstelle irgendwie finanzieren und dafür bräuchten sie zum Beispiel Nano-Payments, wie wir so nennen, also Nano-Bezahlung.
Mhm. Und davon kann ein Mensch leben?
Von einer nicht. Von vielen Tausenden oder Hunderttausenden oder Millionen schon. Also wir haben was gebaut, wo man wirklich jede einzelne Übertragung einer Datei im Internet mit einem kleinen Preis versehen kann, ob es nur in einem Browser ist und man sie sich auf dem Handy anschaut oder halt irgendwie zwischen Maschinen umhergeschickt wird. Und da das Milliarden sind pro Minute, ist da natürlich auch das Potenzial, dass da große Umsätze entstehen, auch für Einzelpersonen oder halt für jemanden, der ein Netzwerk betreibt, der dort Zahlungen abwickelt.
Jetzt erweist du mit dem Namen deiner Gründung die Referenz dem Bitcoin-Gründer bzw. dem Pseudonym des Gründers. Vielleicht erklärst du nochmal, wie du Blockchain genau dafür urbar machst.
Wir haben im Prinzip was gebaut, was so eine Art Treuhänderkonto ist, dass wir dort Beträge hinterlegen und die Beträge in Einzelsummen abziehen davon und dann später auf das Bitcoin-Netzwerk zurückbringen und damit eine Überweisung machen. Aber diese Zwischenüberweisungen sind im Prinzip ein digitaler Vertrag, ein Smart Contract, den wir digital signieren und da bringt Blockchain das Ganze, also wirklich die ganze Palette an Tools mit, die man dafür braucht. Ist sehr, sehr technisch, wie eigentlich alles im Blockchain-Ökosystem und man müsste sich eigentlich auch gar nicht stark dafür interessieren. Also im Internet weiß man ja auch nicht, wie das TCP-IP-Protokoll funktioniert oder zwischen anderen Übertragungen. Und da sollte es auch irgendwann später mal hingehen, dass die Leute es wirklich benutzen und die Vorteile Vorteile genießen können, aber eigentlich gar nicht so sich mit den Basistechnologien auseinandersetzen.
Um Satoshi Pay zu nutzen, muss ich meine Rechnerkapazität auch dem kompletten Netzwerk zur Verfügung stellen? Ist das dann so eine Art Verein?
Nein, bei uns jetzt nicht. Also wir haben praktisch ein Ökosystem geschaffen, was das abnimmt. Also wir haben so ein paar Rechner, die genau das tun, die halt praktisch Teil des Bitcoin-Netzwerkes sind. Mhm. Aber der Benutzer, der nur einen Browser hat, der nutzt einfach und der hat im Prinzip volle Kontrolle noch über sein Geld. Das ist halt auch was Besonderes, dass wir niemals die Gelder der Kunden halten und auch nicht der Publisher, die bei uns Inhalte verkaufen, sondern dass das eigentlich in der Blockchain liegt.
Mhm. Jetzt wollte das Klischee zumindest ein paar Jahre lang, dass Bitcoins und somit Blockchain was ist für Menschen, ja, also ich sag mal, entweder Mathestudenten oder Drogenkonsumenten oder meinetwegen größer gedacht Waffenhändler
auch gerne genau. Immer genommen, ja.
So, würdest du sagen, nee, das ist was ganz anderes, das ist eine Kampfansage an etablierte Finanzinstitute, ans etablierte Finanzwesen, an Banken oder wäre das auch wieder ein bisschen zu weit gesprungen?
Ursprünglich wurde es als eine Alternative gebaut für Zentralbanken oder Zentralbanksysteme oder Zentralbankgeld. Das war so der Ursprungsgedanke mit dem White Paper, um halt ein Peer-to-Peer digitales Geld zu schaffen oder digitales Bargeld eigentlich auch. Da kommt es her, hat sich natürlich sehr viel drauf entwickelt, aber eigentlich ist schon der Gedanke der Dezentralität und dass man im Prinzip Geld und Staat trennt, schon immer noch dahinter, wenn man den Payment Use Case sieht. Also es ist vielleicht implizit eine Kampfansage, aber eigentlich für mich persönlich mag ich lieber Alternativen, also die viel besser sind, als jetzt irgendwie was zu bekämpfen, sondern irgendwie ja, einfach im Prinzip den Wandel, den man selbst sehen will in der Welt, darzustellen, also wie das berühmte Motto ist, und weniger kämpfen, sondern einfach was viel besser machen.
Frank, jetzt war es ja schon eingangs angesprochen, ich glaube von Katharina, dass wahrscheinlich nicht ganz zufällig 2009 so das Jahr ist, in dem Bitcoins aufkamen und in dem wir uns als Verbraucherinnen, als Steuerzahler daran gewöhnt haben, dass Bankenrettung alternativlos ist und zwar mit unserem Geld. Ich glaube, das schwingt ja auch in dem mit, Meinert, was du gerade sagtest. Was immer groß rausgekehrt wurde, ist, es ist transparent, weil, wie Katharina erläutert hat, jeder, der drin ist, kann sehen, was passiert und es ist insofern nicht korrumpierbar. Klingt in der Tat nach der echten Alternative, auf die sich Verbraucher, Kundinnen und so weiter freuen könnten. Ist es das auch aus eurer Sicht?
Naja, das ist ein bisschen zu weit gegriffen, glaube ich. Also Verbraucher sind ganz viele. Das ist immer die Schwierigkeit für uns, wenn man so als Verbrauchervertreter auftritt. Ne? Wir sind alle hier im Raum Verbraucher. Vom japanischen Touristen, der sich eine Woche in Europa aufhält, bis zum Neugeborenen, bis zum Multimillionär, alle. Die Schwierigkeit ist, dass man da natürlich vom Matratzenbanker bis zum Hightech-Nerd auch alle Kategorien drin hat. Ne? Also Leute, die es ablehnen, die es nicht verstehen, denen es so kompliziert ist, die gar nicht online sind, sondern offline sind. Und trotzdem ist es natürlich immer wichtig zu sagen, okay, man muss sich neue Neuheiten angucken. Man darf nicht mit Denkverboten an neue Entwicklungen gehen. Alles fließt, alles verändert sich. Man muss dann aufgeschlossen gegenüberstehen. Aber man muss auch diskutieren, welchen Nutzwert hat das schon für die Verbraucher heute? Und da sehe ich zum Beispiel bei Bitcoin erstmal das Problem, diese massiven Währungsschwankungen. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich mein Geld irgendwo hinpacke, wo es in jeder Richtung auf und ab geht und ich will das aber eigentlich nur zum Zahlen verwenden, dann sehe ich da schon mal so ein gewisses Risiko. Natürlich kann darauf spekulieren, dass es eine Wertentwicklung, eine Wertsteigerung macht. Es kann genauso gut in die andere Richtung gehen. Und die herkömmlichen Geldsysteme sind nun zwar sehr aufwendig, aber doch mit einer ganzen Menge auch an Sicherungssystemen versehen worden. Zum Beispiel Einlagensicherung. Ne? Das Geld auf dem Konto wird nicht nur von dem Institut, wo es liegt, sondern auch von anderen Instituten verbirgt. Auch mit einem gesetzlichen Ansatz, sodass es nicht weg sein kann, wenn die Bank auf einmal weg ist. Aber wir haben natürlich schon erleben müssen, dass wenn bei der Blockchain an einer wichtigen Stelle was fehlt, dass dann auch doch auch Werte verloren gehen können. Und das zeigt, dass das Konzept auf jeden Fall da ist, dass man sich das angucken muss, aber dass es noch nicht so ist, dass man jetzt sagen kann, oh, da gibt es schon ein alternatives System, wo man jetzt umsteigen kann.
Mhm. Und aber siehst du Elemente, die man reinbauen könnte in ein neues System? Also, dass es eben nicht oder sehr schwierig korrumpierbar ist? Wäre das was, wenn man es koppelt beispielsweise mit sowas wie einer Einlagensicherung, dann wäre es ja ein rundes Ganzes.
Ja, und da wird immer allerdings auch immer noch mal kommen, dass die Aufsichtsbehörden und die Sicherheitsbehörden gerne gucken wollen, wie man bezahlt. Das muss man als Verbraucher allerdings nicht gut finden. Die Schwierigkeit ist, also da stecken auf jeden Fall interessante Technologien drin. Und Blockchain als solches ist ja erstmal eine Technologie, mit der man noch ganz viele andere Sachen machen kann. Wie mit jeder Technologie, man kann sie nutzbringend einsetzen, man kann sie auch gegen die Menschen einsetzen. Es gibt eine ganze Menge Bewegungen in der Finanzwelt, wo man sich so ein bisschen fragt, also wenn ich zum Beispiel das Risiko von jedem einzelnen Kreditnehmer bis aufs Jota versuche zu ermitteln und dann Preise vergebe für denjenigen, der wirklich ein Risiko hat, sehr hohe Zinssätze, und für die Leute, die eigentlich keinen Kredit brauchen, die kriegen ganz günstige Zinssätze im Angebot, dann laufen wir auf einen Vertrag hinaus, wo man das zwar gut ausgerechnet hat, aber es ist zu teuer für diejenigen Leute, die einen Kredit brauchen, es ist zu billig für diejenigen, die es kriegen diejenigen angeboten, die es nicht brauchen. Also man muss gucken nach dem Motto, welche Funktion, wie setzt man etwas um? Und die Blockchain-Technologie ist als Technologie auf jeden Fall schon mal interessant. Ob sie jetzt unbedingt als Ersatzwährung sein muss, weiß ich nicht. Momentan ist immer noch irgendwie der zentrale Hub für unsere Geldverkehr ist das Girokonto. Und es gibt ja auch ganz viele Ideen, die versuchen, irgendwie an das Girokonto anzudocken, da auch neue Dienste anzubieten. Und insofern muss man gucken, was sich da wirklich am Markt durchsetzt. Denn Zahlungssysteme haben das besondere Problem, sie müssen gleichzeitig bei uns Verbrauchern als Zahlungsdienste Nutzer ankommen und bei denjenigen, bei denen wir bezahlen wollen. Man muss also gleichzeitig zwei Gruppen begeistern mit seiner Lösung und auch ein Problem an, Lösung anbieten. Und das fällt selbst ganz, ganz großen Playern am Markt total schwer.
Gucken wir uns mal ein Beispiel an, was genau so funktioniert. Also auf den Kunden, die Kundin guckt, wie auch auf die Seite der Verkäufer. Jetzt gucken wir uns barzahlen.de an. Ich habe ja schon eingangs gesagt, Susanne, ihr bietet mir im Netz an, bar zu bezahlen. Und das geht so, du korrigierst mich, falls ich es jetzt falsch wiedergebe. Ich kauf was online, krieg einen Code geschickt, geh damit in die Drogerie oder in den Supermarkt, bezahl den Artikel. Der wird vom Verkäufer, der das gemeldet bekommt, in die Post gesteckt und ein paar Tage später wird es mir nach Hause geliefert. Da frage ich mich, wer braucht das denn? Es klingt ja umständlich.
Also die Post funktioniert digital. Das Kassensystem überträgt die Zahlungsbestätigung dann tatsächlich an das Unternehmen, was das Geld erhält. Und der kann eine Sekunde später den Versandprozess einleiten.
Wieso sollte ich das tun?
Du wahrscheinlich nicht, weil du jung, digitalaffin und ständig im Internet unterwegs bist. Es gibt aber Verbraucher da draußen, die sind nicht mit dem Internet aufgewachsen, haben da noch Hemmungen. Und es gibt vor allen Dingen Menschen, die haben keinen Zugang zu digitalen Zahlungssystemen wie einer Kreditkarte oder einem PayPal, sondern die zahlen eben vorwiegend alles in bar. In Deutschland werden etwa 79% aller Zahlungen bar getätigt. Das heißt, das Bargeld ist noch lange nicht tot und auch weit davon entfernt, abgeschafft werden zu können. Und wir ermöglichen die Rechnungszahlung mit Bargeld. Wir machen das nicht nur für Online-Shops, sondern auch für Reiseanbieter, Gaming-Anbieter, für Stromkonzerne, für Versicherungen, für Telekommunikationsanbieter bis hin zum Forderungsmanagement und zu Banken.
Aber trotzdem nochmal nachgefragt, ich zahle auch sehr ungern beispielsweise mit Visa-Karte, eine schlechte Erfahrung gemacht, lasse ich lieber die Finger von und versuche mich irgendwie anders durchzuwurschteln, am liebsten Kauf per Rechnung. Dann brauche ich doch euer System schon nicht.
Das wäre schön, wenn es so wäre, aber Online-Händler führen im Hintergrund eine Bonitätsprüfung durch, ob sie dir den Rechnungskauf überhaupt anbieten.
Ach so, das heißt, wenn ich im falschen Bezirk wohne oder zu alt bin oder so.
Wahrscheinlich in einem guten Bezirk, bist vielleicht auch nicht mehr Neukunde in dem Online-Shop und kaufst dort regelmäßig ein und kriegst dementsprechend eine Rechnung angeboten. Mhm. Viele Neukunden und Menschen mit eben etwas schwächerer Bonität haben diese Option gar nicht und zahlen dann eher per Vorkasse oder per Nachname. Und die Anteile von diesen Zahlungsarten sind zwar rückläufig, aber doch gar nicht so klein. Und wenn man uns jetzt mal die elektronischen Zahlungen angucken in Deutschland, also was glaubst du, wie viele Erwachsene eine Kreditkarte haben?
Wie viele Erwachsene, ja? Wir reden 18 aufwärts. Plus. Also mindestens jeder Zweite, eher
Nein.
mehr?
Deutlich weniger. Etwa ein Drittel der Deutschen besitzt eine Kreditkarte. Mhm. Ich habe 3, aber ich gehöre hier auch zu der Payment-Nerd-Welt. Was glaubst du, wie viele Menschen Online-Banking machen?
Ich stelle doch die Frage.
Entschuldigung.
Okay, was glaubst du, wie viele Menschen Online-Banking machen? Da ist ja die Scheiße, dass man kaum eine andere Möglichkeit hat, als es zu tun. Also von daher würde ich vermuten, wer ein Konto hat und jünger ist, jetzt mache ich mal ein paar Einschränkungen, als 50, macht Online-Banking.
Auch gewagt, 51% nutzen kein Online-Banking.
Mhm. Und da ist Deutschland anders als alle Nachbarn und drumherum oder durchaus im
Verfassung? Da haben wir Nord-Süd-Gefälle. Also in Skandinavien ist die Offenheit gegenüber elektronischen Zahlungen deutlich höher. Auch da sind wir noch weit entfernt von Bargeldabschaffung. Da haben wir gerade im Vorfeld schon drüber geredet. Aber ich glaube, je weiter wir so in die konservativen Staaten und gen Süden kommen, desto höher ist die Bargeldnutzung. Mhm.
Du hast gerade selber gesagt, Skandinavien, Schweden wird dann immer hervorgezaubert als Beispiel, wo du jedes Kaugummi mit der Kreditkarte bezahlst, wo sich Einzelhändler weigern, überhaupt dein schmutziges, verkrumpeltes Münzgeld oder Papiergeld oder so entgegenzunehmen. Mhm. Und klar, macht ja auch extra Arbeitsgänge, ne? Muss abends gezählt werden, muss auf irgendeine Bank getragen werden, entfällt alles. Ist das denn langfristig für dich oder vielleicht für euch beide ein Modell, das wir hier in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum auch sehen werden?
Also ich glaube, der Kollege hat es gerade schon gesagt, wenn man den Verbraucher betrachtet, muss man immer alle Verbraucher betrachten. Also das fängt wirklich an beim Schulkind bis zum Rentner und beim hochgebildeten Banker, der 14 Stunden am Tag vor seinem Rechner sitzt und da Payments hin und her schiebt, bis hin zum Friseur oder Taxifahrer. Und da haben wir einfach noch nicht, und ich glaube, wir kommen da auch in den nächsten Jahrzehnten nicht hin, die Gesellschaftsstruktur, die es möglich macht, das Bargeld abzuschaffen. Mhm. Plus wir haben dann wieder die Verbraucherthemen, will ich jede Zahlung nachvollziehen können?
Ist natürlich genau, anonymer, wenn ich mit Geld bezahle, hinterlasse ich keine Spuren. Allerdings wird ja fleißig dran gearbeitet, das Bargeld, naja, zumindest ein bisschen aus dem Verkehr zu ziehen. Also der Finanzminister denkt laut drüber nach, eine Obergrenze für Barzahlungen einzuführen. Andere Länder in Europa haben das auch schon, der 500-Euro-Schein. Gut, ich weiß nicht, wie viele von euch den jeden Tag so bei sich tragen, aber künftig auf jeden Fall weniger, weil die EZB den, ich glaube, ab 2018 auch nicht mehr drucken wird. Also sprich, es gibt tatsächlich einen politischen Willen, vermute ich, in Berlin, in Brüssel, das Bargeld an die Kandare zu nehmen oder aus dem Verkehr zu ziehen. Oder siehst du das anders, Frank?
Ja, es gibt einen Druck eher aus dem Sicherheitsbereich zu sagen, wir wollen kontrollieren können, dass es keine Terrorismusfinanzierung gibt und anderes. Nur das Dumme ist, dass es schon heute teilweise auch sehr alte parallele Zahlungskreisläufe gibt. Das heißt, man würde es nie 100% überwachen können und ausschließen können. Deshalb halten wir es ja auch für Unfug, mit Bargeldobergrenzen sozusagen den redlichen Verbraucher einzuschränken, weil mal Hand aufs Herz, wenn man was wirklich Teures zu verkaufen hat, ob es ein Auto ist, ein Boot ist, irgendwie ein ererbtes altes Möbelstück, was wert ist oder irgendwas in der Art, und ich mache das irgendwie über Privatverkauf beispielsweise, dann möchte ich auch die Gewissheit haben, wenn ich das gute Stück, das wertvolle Stück, etwas, was auch wirklich einen Vermögensanteil in meinem Besitz ausmacht, wenn ich das hergebe, dann möchte ich den Gegenwert auch in der Hand halten. Mhm. Und dann fühlen sich, glaube ich, heute noch viel mehr Verbraucher befähigt zu gucken, habe ich jetzt hier Bargeld in der Hand? Falschgeld ist natürlich auch mal noch ein Risiko, aber habe ich jetzt hier den Gegenwert wirklich in der Hand, weil ich nicht notwendigerweise sicher weiß, ob derjenige, der mir irgendwas elektronisch überweist, bezahlt, ob das wirklich dem gehört oder nicht vielleicht von einem geklauten Konto, sodass es hinterher wieder verschwindet als Buchung, weil es unbefugt gewesen ist und ähnliches. Und jetzt sozusagen Verbraucher zu kriminalisieren, die was Wertvolles zu verkaufen haben, einfach sicher gehen wollen, indem man es ihnen verbietet, ab einem bestimmten Betrag mit Bargeld zu bezahlen, das sehen wir jetzt, zum Beispiel unser Verband sieht das nicht ein, dass das wirklich sinnvoll ist und im Verhältnis dazu steht. Um auf das Bargeldzahlen überhaupt zu kommen, da ist schon richtig gesagt worden, Bargeld ist momentan das Einzige, was keine Spuren hinterlässt. Bargeld hat aber noch ein paar mehr Eigenschaften. Bargeld ist das einzige Zahlungsmittel, was es uns erlaubt, unabhängig von irgendjemandem Dritten und sei es ein Kaugummi zu kaufen. Weil immer wenn ich
unabhängig von jemandem Dritten ist relativ, ich muss vorher mal an einen Bankomat oder an einen Schalter und den Zaster holen.
Ich kann das Geld aber auch von jemand anderem schon bekommen haben. Also das, klar, irgendjemand bringt das Geld in Umlauf, aber ich brauche weder ein System, noch Strom, noch ein Netzwerk, noch einen funktionsfähigen Computer, Handy, sonst was. Ich brauche mich an keine Preislisten von jemandem zu halten. Ich brauche mich nicht auf irgendwelche Vertragsbedingungen, was ich bezahlen darf, was ich nicht bezahlen darf, zu halten. Das heißt, ich bin auch nicht davon abhängig, dass irgendein technisches System gerade funktioniert oder ausgefallen ist. Das heißt, das Bargeld hat einen Wert auch alleine als Backup. Und wir sehen, und das sieht man auch an den Zahlen, es gibt natürlich einen Trend, dass immer mehr Verbraucher dazu übergehen, Bargeld loszuzahlen. Das ist auch völlig normal, völlig nachvollziehbar. Dafür gibt es einfach auch bessere, bequemere Systeme. Aber wenn man die Frage stellt, wärt ihr bereit, Bargeld ganz aufzugeben, dann ist ein ganz klares No. Mhm. Und selbst so Länder wie Schweden, das ist immer interessant, also Schweden hat es tatsächlich geschafft, in bestimmten Bereichen bargeldfrei zu werden. Es gibt dort Geschäfte, da steht auch richtig schön dran, Contant-free, also wir haben keine Bargeldzahlung, man kann auch nicht mehr mit Bargeld einen Busfahrschein kaufen, ähnliches, das geht alles gar nicht mehr im normalen Umfeld. Und man hat die Probleme erlebt. Es sind Systeme ausgefallen, es haben Touristen Schwierigkeiten, sich ein Ticket für einen Bus zu kaufen und so weiter und so fort. Es ist also keine schöne neue Welt.
Um dann noch ein pressewirksames Beispiel anzufügen, die Kollekte in der Kirche wird auch per Kreditkarte erhoben, statt dass da irgendwelche Kronen zusammengekratzt und eingeschmissen werden.
Es gibt da Straßenverkäufer mit Handgerät,
genau. Jetzt weiß ich gar nicht, ich will gar nicht jetzt hier auf so einen Antagonismus hinaus, die Blockchain-Jünger und Jüngerinnen jetzt gegen die Verfechter und Fundamentalisten des Bargeldes, aber ich würde aber dennoch gerne nachfragen, regt sich bei euch Widerstand oder sagt ihr, ja, geht klar, jedem Tierchen sein Pläsierchen und jedem Kunden seine Zahlungsmethode?
Na, letzten Endes schon mal zugestanden, jeder kann es so entscheiden, wie er will, aber ich denke, wir sind gerade auch in Deutschland, was die Affinität zum Bargeld anbelangt, sehr hoch ausgeschüttet. Wir wollen das Bargeld haben. Und ich selber reise sehr gerne nach China und wenn ich mir das anschaue, ich habe viele Freunde über WeChat, das ist also so das Gegenbeispiel zu WhatsApp, was kann ich über WeChat alles mittlerweile bezahlen? Meine Stromrechnung, ich kann, wenn ich, ja, es gibt solche kleinen roten Umschläge, die man verschenken kann. China typischerweise, Geld wird in roten Umschlägen verschenkt, so. Also das geht alles ganz schnell innerhalb von Sekunden, zack, zack, zack und das funktioniert. Du hattest vorhin gesagt, dass man für Online-Banking gegebenenfalls auch eine gewisse Bildung benötigt. Nun wage ich zu behaupten, dass solche Social Medias auch in China in allen Bandbreiten der Bevölkerung ansässig sind. Und ich glaube auch, dass die trotzdem in der Lage sind, auch wenn sie vielleicht nicht den universitären Abschluss haben, aufs richtige Knöpfchen zu drücken, um das Bargeld von A nach B zu verschieben.
Oder nicht Bildung.
Ja. Die ist auf jeden Fall höher in China, definitiv, ja. Das muss man so sagen, ja.
Meiner, du hast so fein gelächelt, als Katharina jetzt sagte, die Affinität der Deutschen zum Bargeld ist so hoch. Hast du dir so in deinen nicht vorhandenen Bart reingeschmunzelt? Ja, kannst du das verbalisieren?
Eigentlich, da ging es weniger um die Deutschen. Also generell hat man im Bitcoin-Bereich auch immer eine globale Sicht. Aber ich würde auch gerne mal ein Missverständnis aufklären. Und zwar, dass die Bitcoin-Verfechter gegen Bargeld sind. Also Bitcoin ist ein digitales Bargeld. Und es hat genau die Eigenschaften von Bargeld mit der Bedingung, dass man halt ein digitales Endgerät braucht und noch Internet. Aber ansonsten hat es sehr viele der Qualitäten, die Unabhängigkeit und auch die Kleinteilung und so weiter, die man erhalten will damit. Und genau das ist auch der Hauptgrund, warum ich da so aktiv bin, weil ich diese Unabhängigkeit notwendig finde. Es ist sogar noch viel unabhängiger als jetziges Bargeld. Es ist einfach so die Reihenform, wie man sich vielleicht vorstellt, dass Geld funktioniert, so funktioniert es bei Bitcoin. Auch mit unserem Produkt wollen wir Kleingeld im Internet oder haben wir Kleingeld im Internet geschaffen, dass es genauso einfach auszugeben ist, ohne dass ich jetzt zigfach unterschreiben muss, wie man vielleicht auf anderen Online-Zahlungsmethoden machen muss und sich nochmal einloggen muss und so. Bei uns ist es ein Klick oder manchmal auch gar kein Klick und man bezahlt Kleinstbeträge und hat dadurch genau das User Experience wie im Laden, wo ich hingehe, 50 Cent auf den Tisch packe und wieder rausgehe und das Ganze in 10 Sekunden oder 5 Sekunden erledigt ist.
Das eine ist, Frank hatte gesagt, der Bitcoin ist wahnsinnig volatil, also du kannst Crashes erleben und dann steigt es wieder enorm. Anfang März, glaube ich, oder Anfang des Jahres war der Wert der Bitcoin höher als der einer feinen Unze Gold. Also sprich, damit kann man ziemliche Wechselgefühle erleben als Anleger. Gibt es da ein Gegenargument oder ein Gegenmittel?
Nicht um ein Gegenargument, aber ich glaube, man braucht einfach nur mal nach Argentinien schauen, nach Russland schauen oder auch einfach ganz dicht nach Großbritannien. Und da gibt es teilweise 20-30% und das sind so Schwankungen, die man auch manchmal bei Bitcoin sieht, aber eigentlich weniger. Es gibt durchaus Fiat-Währungen, wie man sie im Bitcoin-Bereich nennt, die sehr viel mehr schwanken.
Sogar ganz, du musst mal kurz können erklären, was die Fiat-Währung ist. Jetzt hat nichts mit dem Auto
Fiat
zu tun.
Fiat steht für Lateinisch für ausgedacht, so künstliche Währung. Also wenn jemand sagt, so echtes Geld, dann meine ich mir, ah, du redest über Bitcoin, weil das ist wirklich echtes Geld und alles andere, Euros oder Pfund und so weiter, sind halt durch so ein Rückhaltesystem mehr oder weniger virtuell. Mhm. Und das, genau, Bitcoin ist keine virtuelle Währung, sondern diese Zentralbankwährungen sind eigentlich größtenteils virtuell.
Mhm. Und das andere Argument, das ich nochmal rauspräparieren möchte, ist das der Datensparsamkeit. Also, dass man eine gewisse digitale Umgebung mit Strom etc. pp. Endgerät braucht, ist klar. Aber was ist mit der Datensparsamkeit? Sticht da irgendeine Blockchain-Zahlungsmethode oder nehmen wir konkret die Bitcoin, sticht die Bargeld oder nicht?
Bitcoin vielleicht nur bedingt, aber es gibt andere Digitalwährungen, es gibt hunderte und die haben alle eigene, also ihre eigenen Eigenschaften. Und da gibt es welche, die sind wirklich komplett anonym. Also da kann man nicht nachvollziehen, von wem man gerade Geld bekommen hat und wie viel Geld überhaupt existiert in diesem System.
Auch wenn ich die auktoriale Draufsicht hätte auf alle tausenden angeschlossenen Rechner, könnte ich nicht rausfinden, dass du, Katharina, gerade einen Euro oder eine sowieso Coin überwiesen hast.
Also wenn man wirklich alle privaten Schlüssel und alle die, privaten oder versteckten Daten dort lesen könnte, dann ja, klar. Mhm. Und alle Netzwerkverkehr mitlesen könnte, dann auf jeden Fall. Aber so ist es in der Praxis nicht. Es ist auch unmöglich, das überhaupt zu haben. Das heißt also, dann ist es wirklich anonym.
Meinhard Ben, der Gründer von Satoshi Pay, sagt, die Währung Bitcoin hinterlässt dank Blockchain-Technologie keine Datenspuren.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Zeit für mich zu fragen, ob sich jemand aus dem Auditorium zu uns setzen möchte auf unseren leeren Stuhl. Und Jörg Platzer wollte. Denn Meinhard Ben hatte eine komplette Bitcoin-Fankurve mit ins HIG geschleift und zu der gehörte dann auch unser Überraschungsgast. Jörg Platzer schreibt Fachbücher über Bitcoin und darf sich zudem als ersten Wirt bezeichnen, in dessen Kneipe ihr mit Bitcoins zahlen könnt. Schon seit 6 Jahren geht das in seinem Laden in Berlin-Kreuzberg. Nach dieser fulminanten Selbstvorstellung kam er zu seinen Anliegen. 3 Sachen wollte er mal sagen, meinte er. Zuerst mal zum Verhältnis von Bargeld und Bitcoin.
Bitcoin ist Bargeld. Das Missverständnis hier ist, dass Bargeld nur etwas ist, was ich anfassen kann, Papier oder Metall. Und alles, was elektronisch ist, ist kein Bargeld. Der Unterschied zwischen barem und nicht barem Geld ist, Bargeld kann ich übermitteln, ohne einen Intermediär in Anspruch zu nehmen, also ohne Bank oder irgendwas. Der Empfänger von Bargeld kann zweifelsfrei feststellen, dass er es bekommen hat. Und die Transaktion ist nicht umkehrbar, ohne dass der Empfänger das Geld wieder weggibt. Das sind Eigenschaften, die treffen für Bitcoin zu und deswegen nennen wir Bitcoin auch digitales Bargeld. Das ist einfach wichtig, so diesen Unterschied zu verstehen. Ein Punkt zur Blockchain. Es gibt also Leute, die sagen, das Interessante ist die dem Bitcoin zugrunde liegende Technologie, die heißt Blockchain. Da sagen wir dann gerne, das Interessante ist der Blockchain zugrunde liegenden Technologie und das ist Bitcoin. Um kurz eins klarzustellen, die Metapher vorhin war, die Blockchain ist ein Kassenbuch. Mhm. Ich würde sagen, die Blockchain ist eine verteilte Datenbank, zu der man sagen muss, sie ist die aufwendigste, teuerste, ressourcenfressendste und ineffizienteste Form von Datenbank, die die Menschheit sich jemals hat einfallen lassen.
Da spricht jetzt kein Fan, oder was? Ich dachte, du kommst als Fanboy aus der Fankurve.
Es Gründe dafür gibt, dass wir dieses ressourcenfressende Monster einsetzen. Und das ist, um Bitcoin dezentralisiert zu halten, also um dem Bitcoin die Eigenschaften zu geben, die wir gerade vorhin genannt haben. Dazu muss er dezentralisiert sein und nur deswegen benutzen wir dieses Biest an Blockchain und schlagen uns mit diesen 120 im Moment Gigabyte rum, eben um den Effekt zu erzielen, dezentralisiert zu sein und digitales Bargeld zu haben.
Bevor du zu deinem dritten Punkt kommst, dann jetzt zum zweiten noch die Nachfrage. Lässt sich das Biest irgendwie zähmen, zusammenfalten, kleiner machen?
Ja. Das lässt sich genauso skalieren und in den Griff kriegen, wie das Internet sich skalieren ließ und in den Griff kriegen ließ, obwohl vor 25 Jahren alle Leute sagten, niemand wird jemals Musik übers Internet schicken können oder so. Heute gucken wir HD-Movies an und streamen die.
Dann hattest du noch einen dritten Punkt.
Den habe ich vergessen jetzt.
Okay, dann kannst du kurz nachdenken, während ich hier nachfrage, könnt ihr mit dieser Gleichsetzung oder dieser Analogie leben? Bitcoin ist digitales Bargeld? Oder sagt ihr, nee, Bargeld ist, was ich in der Brieftasche oder so habe oder unter der Matratze?
Bargeld ist erstmal das, was wir landläufig unter Bargeld verstehen, also das mit der Haptik, ich habe Münzen oder Scheine in der Hand. Immer wenn Dinge wichtig werden, und das werden auch digitale Bargeldformen erleben, dann kommt irgendwann der Gesetzgeber und schafft Regelungen, weil man eben auch weiß, dass wenn ein Ding groß wird, irgendwann auch irgendwelche Spielregeln gebraucht werden und das funktioniert dann nicht immer. So Sachen wie Währungsschwank und so weiter zeigen ja nach dem Motto, da ist nichts gegen die Idee zu sagen, aber die Idee ist auch nicht frei von Fehlern und ein paar Fehler haben auch andere Währungen schon durchgemacht. Und es gibt schon das Konzept von E-Geld. Es gibt eine E-Geld-Richtlinie. Es gibt also konkrete rechtliche Vorschriften und es gibt auch Pflichten, dass Zahlungsdienstleister sich zulassen müssen als Zahlungsdienstleister. Das heißt, da muss man schon aufpassen, verdammt, wo kommt man jetzt in den Regelungsrahmen, der schon existiert, weil man nicht übersehen sollte, der Gesetzgeber, auch der europäische Gesetzgeber, denkt schon längst in zukünftigen Kategorien. Gesetzgeber sind meistens ihren Zeiten hinterher. Im Zahlungsverkehr sind sie ausnahmsweise oder versuchen sie es bestmöglich vorauszudenken. Gedanken, was kommen kann. Und nicht nur in eingefahrenen Pfaden, die nimmt man eher, um sich zu vergegenwärtigen, was bestimmte Zahlungsvorgänge eigentlich bedeuten. Da wird man auch mal gucken müssen, wo verträgt sich das, wo wird das auch irgendwann eingenordet. Und Konzepte, dass man Bar-Zahlungsähnliche Vorgänge hat, die sind auch schon anders entwickelt worden.
Ich finde es aber sehr schön, dass du sagst, Bitcoin ist eine Währung.
Weil
offiziell anerkannt.
Hat es ja auch sogar schon Urteile gegeben, die das so verurteilen.
Das geht ja dann gleich wieder in die nächsten Regionen hinein. Und da müsste natürlich der Verbraucherschutz als Institution für uns Verbraucher sich auch fragen, inwieweit ist das tatsächlich so anerkannt, weil steuerrechtliche Aspekte spielen dann auch gleich wieder eine sehr große Rolle. Ich freue mich erstmal sehr, danke, dass der Bitcoin auch aus dem Verbraucherschutz als Währung anerkannt wird. Finde ich super.
So, und braucht der Bitcoin gesetzliche Regelungen, beziehungsweise seid ihr, wie Frank, ganz happy, dass der Gesetzgeber schon stark an euch denkt?
Ein anderes Missverständnis aufzuklären, Bitcoin ist kein Fintech. Fintech ist reguliert, Bitcoin ist unregulierbar. Wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, ob der Bitcoin eine Regulierung braucht. Der Bitcoin ist dezentralisiert. Wenn er reguliert werden könnte, wäre er nicht mehr dezentralisiert. Und er wäre kein Bitcoin, dann könnten wir das ganze Spiel auch komplett bleiben lassen. Was man regulieren kann in der Bitcoin-Welt, sind die Schnittstellen zur Fiat-Welt. Mhm. Also Bitcoin-Exchanges, wo ich hingehe, um von meinem Bankkonto Geld hinschicke. Natürlich, die haben mein Bankkonto und so weiter. Also diese On-and-Off-Ramps in die Bitcoin-Welt, die sind regulierbar. Ist auch fein, aber das Bitcoin-Protokoll selber ist nicht regulierbar. Das ist vollkommen egal, wer in Brüssel das versucht oder sich Gedanken drüber macht. Und dazu gibt es auch heutzutage, der höchste US-Bundesstaatsanwältin hat klargestellt, the US government did not crack down on Bitcoin because it has understood that one cannot crack down on Bitcoin.
Meiner, du wolltest noch was sagen und dann sehe ich, gibt es noch eine Frage aus dem Publikum.
Ergänzend, also im Prinzip ist es Mathematik und Mathematik wird ja auch nicht reguliert. Ist eine sehr gefährliche Waffe, aber Bitcoin basiert auf starker Mathematik und Kryptographie, die dann teilweise wieder reguliert wird, aber die Mathematik, die dahinter steckt, ist ja das, was nicht reguliert werden kann.
Sagt der Bitcoin- und Mathematik-Fan Meinhard Benn in unserem digitalen Salon mit dem Titel Million Bitcoin Baby am 29. März 2017 im HIIG in Berlin. Dann meldete sich eine Soziologiestudentin mit zwei Fragen. Erstens, sagte sie, würde sie gern noch mal genauer verstehen, wie anonym denn nun der Zahlungsverkehr mit der Bitcoin ist. So wie sie das verstehe, müssten digitale Zahlungen doch in der Blockchain nachvollziehbar sein. Zweitens wüsste sie gerne, ob zwischen guten und schlechten Bitcoins unterschieden werde, also ob mit Bitcoins aus schmutzigen Geschäften oder aus Diktaturen anders umgegangen werde. Meinhard antwortet zunächst mal zur Frage nach der Anonymität.
Also generell ist es pseudonym, also man kann sich selbst entscheiden, ob man jetzt sagen möchte, ich halte diese Bitcoins oder ich habe Kontrolle über diese eine Adresse, die jetzt so und so viele Bitcoins hat. Aber ich fand das ganz nett formuliert in der Einführung, dass es halt die bürgerliche Identität steht nicht fest oder ist nicht eindeutig erklärbar. Ein Computer weiß, okay, das ist eine Adresse, wo ich was hinschicken kann, wo ich was von bekommen kann, aber vielmehr auch nicht. Es sei denn, dass einer in der Kette von Überweisungen bekannt ist und dann kann man so Wahrscheinlichkeiten generieren. Mhm. Und dann kann man Leute nachvollziehen und da kommen wir dann auf die Anonymität oder auf das schlechte Bitcoin. Geld oder Kryptogeld, das gibt es schon. Also es gibt so Services, die sammeln so markierte Bitcoins oder wo gesagt wurde, okay, da war mal irgendwie ein Drogenkauf oder die wurden irgendwo gehackt und so weiter und die kommen dann in so eine Blacklist, die werden unabhängig in so einer Sekundärinfrastruktur gespeichert und für kommerzielle Dienste und auch von Behörden und so weiter geprüft, diese Listen. Und das gibt es auf jeden Fall auch schon.
Also gibt es auch Bitcoin-Cops, follow the money, ne? Die Wire-Gucker wissen das ja.
Ganz ja. Stark. Also das gibt es vermehrt und vielleicht auch viel mehr, als es lieb ist, als wir auch wissen.
Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel, kann man sich das vorstellen. Also Strafverfolgungsbehörden versuchen natürlich Verbrechen aufzuklären und versuchen dann eben die Blockchain zu analysieren und so weiter und so fort. Man kann tatsächlich Bitcoin auch in kompletter Anonymität anwenden, ist allerdings überhaupt gar nicht einfach und es ist wirklich jedem Kriminellen schwer davon abzuraten, im Moment Bitcoin einzusetzen.
Also alle Kriminellen, die uns jetzt hören, lasst
es bleiben.
Okay.
Also, sollten Schurken unter euch sein, unter unseren Hörsaalhörern, die Take-Home-Message für euch lautet, Finger weg von der Bitcoin. Hier schaltete sich ein junger Forscher ein, ein Jurist, der sagte, Moment, natürlich könnten Bitcoins reguliert werden und das passiere doch auch schon. Allerdings mache das nicht der Gesetzgeber mit der digitalen Währung, sondern die werde durch die Clients reguliert. Susanne Krehl von barzahlen.de reagiert.
Beim Regulieren müssen wir aber auch immer wieder gucken, dass es eben nicht nur darin geht, Geld hin und her zu schicken, sondern dass es darum geht, auch mal reale Gegenwerte zu schaffen und da auch irgendwo einen Verbraucherschutz zu schaffen. Also es gibt jetzt schon die ersten Unternehmen, die analog zum IPO an der Börse ein ICO machen, eigene Coins
aus. Ich weiß es natürlich, aber was bedeutet das nochmal? IPO und das andere, was ich schon wieder vergessen habe?
Im Prinzip public gehen, also an die Börse, okay. Also sich an der Börse listen lassen. Mhm. Es gibt Unternehmen, die eigene, weiß ich nicht, Unternehmenscoins rausgeben in einer bestimmten Anzahl und die man als Verbraucher dann erwerben kann, wo aber die Regulierung noch nicht so weit ist zu sagen, ich habe da jetzt wirklich einen Gegenwert, der steht mir rechtlich zu, der muss irgendwie besteuert werden. Da sind wir wirklich so ein bisschen Anfang der 90er mit dem Internet. Es fehlt noch sowas.
Wenn ich euch recht verstehe, euch fehlt es nicht, oder? Meinhard, Jörg.
Die fehlt überhaupt nicht. Ja. Bitcoin ist gebaut, um dem nicht unterworfen werden zu können.
Frank, ich würde da
noch mal ein bisschen widersprechen wollen. Also man kann immer hingehen und über den Gesetzgeber schimpfen, aber der Gesetzgeber ist demokratisch legitimiert. Wir können ihn wählen. Anbieter, die irgendwas für sich gestalten. Und es gibt, da haben wir gleich ein Fintech-Thema, es gibt ja ganz viele Ideen, die sind dann erstmal proprietär im Raum. Die passen sich nicht irgendwie an Systeme an. Ich kann mir als Verbraucher, wir sind alle Verbraucher, nicht aussuchen, mit wem ich das mache, sondern wenn ich irgendwie mit einem bestimmten Instrument bezahlen muss, dann muss ich mich an diesen Anbieter wenden. Und in der normalen Zahlungswelt ist man aber auf Systeme übergegangen. Ich kann mir meine Bank aussuchen. Ich muss nicht die Bank des Händlers nehmen, um eine Überweisung zum Beispiel zu tätigen. Wir müssen das nüchtern betrachten. Da sind Chancen drin, aber wir sollten nicht hingehen und sagen, bloß weil da ein Gesetzgeber mit drin ist, der sowieso irgendwann auf den Plan kommt, wenn eine Sache zu wichtig ist, ist das alles irgendwie schlecht oder Käse. Sondern diese Regelungen sind ja auch eigentlich gemacht, um Konflikte aufzulösen, um Probleme aufzulösen. Was passiert, wenn auf einmal irgendwie Geld weg ist? Welche Pflichten hat auch jemand, der sowas anbietet, denjenigen, die es nutzen wollen, die es wirklich wirtschaftlich nutzen wollen?
Gehe ich voll mit. Es klang auch so ein bisschen vorhin auch schon raus, dass eigentlich immer nur Sekundärinfrastruktur angegriffen wurde und dass da Geld nicht weg war, sondern einfach umgeleitet wurde oder jemandem anderen auf einmal da war. Es wird ja nicht verbrannt in dem Sinne.
Wie mit Bargeld und, ja auch.
Genau, richtig.
Wie ist das? Geld kommt weg, jemand vermisst es schmerzlich, dann ist es doch eigentlich nicht so schlecht, wenn sich jemand drum kümmert.
Genau, also und da muss man halt gucken, dass man die Exchanges, also die Umtauschbörsen, dass man die vielleicht reguliert oder sicher macht oder zumindest gewisse Sicherheitsstandards einführt, dass man weiß als Verbraucher, worauf man sich einlässt. Jemand, der nicht den Stempel hat von TÜV oder sonst was, würde man sagen, okay, da vielleicht nicht traden. Der größte Crash, der so stattgefunden hat mit so, ich glaube, 150 Millionen, die da verschwunden sind, tatsächlich sogar auch so dargestellt wurden, als wenn sie verschwunden sind, dass das wirklich für mich als ITler haarsträubende Zustände waren, was da gemacht wurde, also wie das technisch umgesetzt wurde. Da war eine Person, die hatte Zugang direkt zu der Börse und hat direkt auf dem Server Sachen rumgeändert und das ging dann ab und zu mal schief und dann war irgendwie gehackt und dann war das Geld weg und das sollte nicht vorkommen.
Also sprich, eher so Prüfsiegel, würde ich sagen. Wenn Blockchain-Anwendungen so ein Prüfsiegel haben, also sagen wir den Blockchain-TÜV Rheinland oder Beispiel, so, ja. Dann würdest du sagen, das ist durchaus eine Art von Supervision, die ist okay und die macht für den Endverbraucher, der sich jetzt nicht irgendwie alle Programme angucken will und das bis in den letzten Winkel schnallen will, der einfach wissen will, ist es sicher für den, ist das eine sinnvolle Sache.
Genau, dass der Bürger auch noch mündig genug ist, ein Risiko einzugehen. Dass er das kann, wenn er möchte, aber wenn er es nicht möchte, dann kann er auf die Siegel achten oder auf irgendein anderes Zertifikat und dadurch sich selbst schützen und dann kommen wir zum Verbraucherschutz.
Der Ansatz der BaFin, deutscher Finanzregulierer, ist ja der folgende. Wir wollen alle die regulieren, die auf das Geld anderer Leute aufpassen. Das heißt, die sich verhalten wie eine Bank. Und das sind genau die Unternehmen, über die Meinhard spricht. Also wenn es eine Exchange gibt, die hebt mein Geld für mich auf, ist ja nichts anderes wie eine Bank. Selbstverständlich sollte man darauf achten, dass wenn jemand Custodian ist, also das Geld anderer Leute verwaltet, dass der nicht damit durchbrennen kann. Die ganz andere Geschichte ist aber, kann ich und will ich das Bitcoin-Protokoll regulieren, weil das ist einfach nur mal dafür da, dass jeder, der das möchte, sein eigenes Geld verwalten kann, ohne eine Bank zu brauchen und so weiter und so fort. Die Motivation von Bitcoin ist tatsächlich, sich der staatlichen Regulierung zu entziehen. Eben ein Bargeld für die Zukunft darzustellen und wir reden ja hier drum, will die Regierung das Bargeld abschaffen oder nicht und so weiter und so fort und wollen wir in einer bargeldlosen Gesellschaft leben, das ist überhaupt die vollkommen falsche Frage. Das ist wieder die gleiche Frage, wer wollen wir in einem Überwachungsstaat leben? Da sitzen wir alle hier und reden drüber und sagen, natürlich wollen wir das nicht, wir kriegen ihn aber trotzdem. Und wenn wir uns hier hinsetzen und sagen, wollen wir in einer bargeldlosen Gesellschaft leben, dann macht es genauso wenig Sinn, weil wir kriegen die bargeldlose Gesellschaft. Unser Finanzsystem kann klipp und klar nur auf lange Frist weiter überleben, wenn wir, und das sagen uns Experten wie Rogoff und Krugmann, wenn wir die negativen Zinsen möglichst bis 6% ins Minus treiben und wenn wir Banken-Bail-ins in der Zukunft fahren. Und weil in einer Welt, in der es Bargeld gibt, man keine 6% Negativzinsen auf Bankkonten tun kann und keine Banken bail-innen kann, werden wir das Bargeld abgeschafft
kriegen. Jetzt kann es ja sein, dass ich als Kind des letzten Jahrhunderts da wirklich volle Lotte hinterherhänke und immer noch diesen Knoten im Kopf habe und das System nicht richtig checke. Aber ich frage jetzt mal Katharina nochmal nach der Haftung. Vielleicht habt ihr das jetzt implizit auch schon gesagt und ich habe es nur nicht geschnallt. Aber trotzdem mal die Frage der Haftung. Es gibt keinen Server, wenn ich es richtig verstanden habe, der irgendwo steht in Deutschland, wo dann deutsches Recht gilt, oder in Irland, wo das irische zur Anwendung kommt, sondern es ist ein globales Netzwerk. Wer haftet dann denn eben, wenn was schief geht?
Das war gerade auch noch der Hinweis, den ich sagen wollte, zu einem Gütesiegel, das irgendwo vielleicht bei Exchanges oder dergleichen auferlegt wird. Das Problem ist ja heute, wenn wir heute uns dieser Zahlung zuwenden, wir haben Public Private Key aus der Kryptographie heraus und es ist die Aufgabe des jeglichen Nutzers, dafür zu sorgen, dass sein Private Key nach Möglichkeit eben nicht verloren geht oder sonst irgendwie wegkommt. Und das ist eine Verantwortung, das ist eine wahnsinnig große Verantwortung. Und das wiederum finde ich so spannend, auch am Bitcoin und einer Blockchain-Technology zu sagen, wir übergeben Verantwortung auch wieder zurück an den mündigen Bürger, von dem wir ja immer und überall ausgehen. Und ich glaube, das sind wir. Und diese Zukunftstechnologie, mit der wir uns da...
Lass mich das mal verstehen. Das heißt, ich vertraue, keine Ahnung, irgendwelchen 6.000 Leuten, die weltweit irgendwo sind. Vielleicht habe ich dann doch lieber irgendeine Bösewichtsbank, da habe ich dann einen Ansprechpartner.
Ja, dann nimm die, genau. Ja,
das ist der Vorschlag von Bitcoin. Find ich auch. Wer sein Geld selbst verwalten will, wer die Haftung selbst übernehmen will, die Verantwortung selbst tragen will, der kann das jetzt. Und der kann auch entscheiden, ob Herr Schäuble minus 6%
kassiert oder nicht.
Auf seine Ersparnisse legt oder nicht. Oder ob die Deutsche Bank, wenn sie demnächst mein Geld braucht, von meinem Bankkonto das kriegt oder nicht. Das sind zwei Seiten einer Medaille.
So, der Verbraucherschützer hebt die Hand.
Genau, jetzt muss ich doch mal Einspruch erheben, weil ich habe ja vorhin so ein bisschen despektierlich von den Matratzenbankern gesprochen. Ne? Also diejenigen, die kein Vertrauen grundsätzlich in die Bankenwelt haben und aus dem Grund sich in der herkömmlichen Welt entschieden haben, ihr Bargeld zu Hause zu lagern, was nicht immer sicherheitstechnisch besonders klug ist, aber es gibt eine Überzeugung, muss es akzeptieren.
Die Leute, die Zypern und Griechenland überlebt haben.
Ja, es gibt natürlich auch immer Anwendungsbeispiele, wo man sagen kann, seht ihr, da haben die richtig getan, wobei, wenn das Bargeld wertlos geworden ist, haben sie auch nichts davon, was sie aufbewahrt haben. Da hängen ja dann doch immer noch Systeme und Welten zusammen, die dann definieren, was für einen Wert hat das dann wirklich. Der Punkt ist der, im Grunde kommt es mir jetzt so vor, als wenn jemand, der sehr auf Bitcoins setzt, gerade um auch sich abzusetzen von der restlichen Bankenwelt, im Grunde zu so einer Art digitalen Matratzenbanker wird. Ja, er übernimmt das volle Risiko dafür, er lagert das alles selbst. Und dann sage ich jetzt mal, okay, was haben wir denn in der herkömmlichen Welt? Wir haben da mittlerweile ein Zahlungsverkehrsrecht, das sagt erstens, wenn die Bank pleite geht, bis 100.000 Euro, manchmal sogar darüber, ist dein Geld abgesichert und zwar auch durch Dritte. Das heißt, der Topf kann leer sein, es fließt aber dir trotzdem das Geld wieder zu. Zweitens, wenn Geld irgendwie abhanden kommt, weil jemand es geschafft hat, durch Fehler oder durch kriminellen Angriff mein Konto zu plündern, dann habe ich das Recht, wieder so gestellt zu werden, als wenn es diese Abbuchung nie gegeben hat. Ohne Dispozinsen, ohne Zusatzgeschichten. Es ist auch grundsätzlich in der Verantwortung des Zahlungsdienstleisters, dafür Sorge zu tragen. Und ab Januar 2018 muss das auch noch innerhalb eines Geschäftstages wieder glattgestellt werden. Das heißt, ich kann mich zurücklehnen und sagen, es ist was passiert, ich muss meine Konten überwachen. Aber wenn was passiert ist, rufe ich meine Bank an oder schicke denen online eine Meldung und sage, diese Buchung ist nicht meine und sie haben mir das sofort wieder gutzuschreiben. Da muss ich jetzt erstmal als Otto-Normalverbraucher sagen, das ist natürlich etwas, das ist mir vielleicht wesentlich charmanter, als wenn ich derjenige sein muss, der für alles verantwortlich ist und dann auch möglicherweise für kriminelle Angriffe, wo dann meine Matratze sozusagen, wo dann meine digitale Wohnung mit dem Matratzengeld ausgeraubt wird. Ich will es nur mal in die These stellen, wenn man sagt, wir können uns über Technologien unterhalten und das ist auch absolut richtig, aber wir müssen uns fair über Technologien unterhalten und auch sagen, wo ist das Risiko? Und das ist da. Und wenn der Gesetzgeber sich sozusagen Mühe gibt, und da hat er sich wirklich Mühe gegeben, muss man wirklich so sagen, da die Leute mit ihren Konten wirklich so gut es geht, schadensfrei zu halten, wenn was passiert, muss man sich die Frage stellen, haben die das alles umsonst gemacht oder vertrauen wir zu Unrecht an der Stelle nicht den Banken?
Du hast jetzt zu Recht angesprochen, Hackerangriffe. Und das hatte Meinhard ganz zum Anfang eben gesagt, wie leicht ist es machbar und möglich, eine Blockchain oder die Knoten als solches zu hacken, simultan zu hacken. Es funktioniert nach mathematischen Möglichkeiten zurzeit aber heute nicht.
Setzt mir nicht den Schaden.
Nein. Aber andersrum, du hast gerade darauf hingewiesen, wir müssen vertrauen, wir müssen Banken vertrauen, wir müssen darauf hinweisen, dass eine Bank mir innerhalb von einem Tag dann das wieder glatt stellt. Welche Beweispflicht habe ich zu erbringen, dass tatsächlich diese fehlgeleitete oder wie auch immer geartete Abbuchung über mein Konto gelaufen ist, dass ich sie nicht zu verantworten habe. Das wird relativ...
Die Bank weiß nicht.
Ja, ich höre die Worte wohl, allein mir fehlt der Glaube. Und aus diesem Grunde heraus, also nochmal weitergehen, ich finde das schon in Ordnung, wenn man die Verantwortung auch an den Endverbraucher wiederum zurückgibt, beziehungsweise an mich als User, weil ich mich für einen aufgeschlossenen Verbraucher in dem Sinne halte. Ich denke, dass ich mit dieser Verantwortung umgehen kann. Das muss ja nicht jeder. Wie gesagt, Wahlmöglichkeit ist als solches vorhanden. Nur ich frage mich dann, wenn das alles so schick und so schön bei den Banken ist, warum haben die Banken so starke IT-Sicherungssysteme und müssen sich doch immer wieder den Hackerangriffen erwehren? Ich sage mal, bis eine Blockchain gehackt werden kann, da haben wir viel Arbeit, da haben wir viel zu machen. Also die halte ich persönlich für sehr viel sicherer als das, was mir eine Bank versprechen kann. Und aus diesem Grunde finde ich das System schon außerordentlich charmant.
Aber jedes kryptografische Verfahren ist nur so gut, bis es jemandem gelingt, den Schlüssel zu knacken oder mit entsprechender Brute-Force-Technik dagegen zu halten.
Meint Frank-Christian Pauli vom Verbraucherzentrale Bundesverband und Katharina Adam, die als Professorin für Wirtschaftsingenieurswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin lehrt, ist nicht überzeugt. Sie hat einen zentralen Begriff in die Debatte gebracht: Vertrauen. Darum wird es später nochmal gehen, aber jetzt ging es erst nochmal weiter ums schiere Verständnis. Ein Zuhörer meinte, er habe sich zwar schon mal Bitcoins gekauft, aber irgendwie nicht verstanden, wie das funktioniert hat. Meinhard Ben wird da erstmal kurz esoterisch, dann folgt die Erklärung.
Magie, erstmal so zusammengefasst, das ist magisch, genau, Zauberer. Nee, also... Wow, das ist wirklich, was technisch auch ein sehr, sehr komplexer Prozess ist. Und da hat es auch bei mir ganz am Anfang eine Zeit gedauert, bis ich es verstanden habe. Im Prinzip sind es digital signierte Nachrichten, die umhergeschickt werden. Ich unterschreibe was digital. Und das kann nur ich unterschrieben haben. Und das ist dann für das Netzwerk der Beweis, dass ich das dir übertragen habe von einer Adresse an die andere. Kann es auch nicht ablehnen, gar nichts. Also man kann.
Okay. Die Netzwerkteilnehmer können das für sich selbst zweifelsfrei feststellen, dass die Transaktion stattgefunden hat. Das heißt, niemand muss es quittieren. Es ist ein mathematischer Beweis, der mitgeliefert wird. Jetzt ist es übertragen.
So funktioniert es halt innerhalb des Bitcoin-Netzwerks. Aber jetzt hast du ja gesagt, dass du Geld irgendwo hingeschickt hast und dann magisch fielen da hinten Bitcoins raus. Das ist halt das, wo man wieder Leuten vertrauen muss. Also wer sagt mir, dass ich nach dem Erhalt, also dass nachdem der das erhalten hat, das Bargeld, dann überhaupt auch Bitcoins rausschickt. Und da ist halt das, wo der meiste Missbrauch eigentlich auch passiert. Dass die Leute dann vielleicht damit weglaufen und so weiter. Was derjenige macht, der guckt sich den Markt an und sagt, okay, für diese 100 Euro kriegt man jetzt 0,1 Bitcoin, die schicke ich dir jetzt an die Adresse, die Bitcoin-Adresse, die musst du mir vorher gesagt haben, und dann kannst du das Geld irgendwie frei verfügbar haben oder dann ist es wirklich sicher. Aber der Zwischenschritt dabei, der ist wirklich unsicher.
Aha, die Rampe rein und die Rampe raus aus der Bitcoin, die ist wackelig. Es braucht einen Vermittler, der den Crypto-Exchange treuhänderisch regelt. Die nächste Frage einer Zuhörerin: Was ist und wie funktioniert das, was immer so schlau Smart Contracting genannt wird? Katharina Adam von der HTW Berlin hat ein griffiges Beispiel.
Das ist immer sozusagen mein Gebiet, es runterzubrechen auf einfachste Anwendungsmöglichkeiten. Du kennst einen Getränkeautomaten. Schmeißt ein Geldstück rein, wähle, was weiß ich, E4, kommt die Cola raus, die du anvisiert hast. Das ist im Grunde genommen ein vorprogrammierter Vertrag. Du hast das Geld reingeworfen, es kommt das raus, was du haben wolltest. Ein Smart Contract ist nichts anderes. Und es gibt verschiedene Ausprägungen und letzten Endes ist das ein Vertrag. Er wird erfüllt, er kann erfüllt werden, er kann nicht erfüllt werden, weil eine Bedingung nicht vorhanden ist. Smart Contract. Das war dir jetzt zu einfach, ja?
Ja, ich will so ein Extrembeispiel, wie man sich...
Keine Limo, sondern ein komplexeres Produkt.
Ein Grundstück und ein Haus und alles ohne Notar, sondern nur mit Klicks.
Ich kann vielleicht mal ein Beispiel anbringen, was auch schon diskutiert wird. Also Blockchain ist ja im Grunde die Technologie und Bitcoin ist eine Anwendung auf diese Technologie, ne, wenn man es sauber trennen möchte. Es wurde schon mal diskutiert, weil es eben diese Ersparnis, man kann unheimlich viele Zwischenstellen, die man momentan braucht. Der ganze Zahlungsverkehrsmarkt ist aufgebläht mit Clearinghäusern, die eben nur die Aufgabe haben, Währungstransaktionen, auch wenn es nur normale Überweisungs- und andere Zahlungsvorgänge sind, eben abzustimmen, eben zu bescheinigen, dass die Übertragung dieser Werte tatsächlich stattfindet. Das kann man nun alles auf eine Technologiestufe eindampfen, dass man diese ganzen Stellen gar nicht mehr braucht. Das funktioniert automatisiert. Das elektrisiert den Markt, glaube ich. Das macht die Sache so spannend. Zu sagen, wir können da jetzt ganz viel wegreduzieren, was vorher ein Riesenaufwand war, auch in der ganz normalen Zahlungsabwicklung. Da muss man jetzt gar nicht nur immer an Bitcoins denken. Und eine Anwendung, über die zum Beispiel auch schon philosophiert wurde, war, wenn man jetzt so Kreditverträge schafft. Ne? Also man stellt sich mal vor, ich kaufe ein Auto auf Kredit, viele Autos werden auf Kredit verkauft und ich mache das jetzt irgendwie elektronisiert und meine Ratenzahlungen werden im Grunde durch so ein Verfahren überwacht. Ich muss da nicht mehr einen Menschen haben, der immer guckt nach dem Motto, gibt es dann auch regelmäßig Zahlungseingänge, sondern das wird in so einem automatisierten Prozess gemacht. Okay, das könnte man wahrscheinlich auch auf so eine Technologie setzen, dann entsprechend fast voll automatisieren. Aber was passiert denn jetzt zum Beispiel, wenn ich einen guten Grund habe zu sagen, da ist aber eine Macke an dem Wagen und ich verweigere jetzt meine Zahlung, bis die repariert ist und die Blockchain sagt mir dann, Sie haben Ihre Rate nicht bezahlt, der Wagen startet nicht. Nur mal so ein Bild geben und sagen, ja, Technologie, da ist unheimlich viel drin. Und dann kommt wieder die Frage, wie geht man mit Problemen um? Das ist aber ein ganz normaler Prozess. Ich will das jetzt nicht runterreden deshalb, aber dann fängt es an, wieder spannend zu werden. Und da muss man eben anfangen, in neuen Wegen zu denken und zu überlegen, okay, was löst diese Technologie? Aber was muss man auch wieder bedenken? Und das Wichtige ist, dass man sich frühzeitig über solche Sachen dann klar wird.
Sagt Frank-Christian Pauli vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Jörg Platzer, der Bitcoin-Wirt und Autor, antwortete noch auf die Frage, was denn eigentlich noch so Nennenswertes entstanden sei auf der Grundlage dieser Blockchain-Technologie.
Es gibt keine Blockchain auf der Welt mit irgendeiner relevanten ökonomischen Aktivität außer Bitcoin, auch wenn hier jetzt einer schimpft mit seinem Dogecoin-T-Shirt. Es gibt keine.
Noch nicht.
Punkt.
In dieser Version des digitalen Salons mit dem Thema Million Bitcoin Baby hat der Buchautor Jörg Platzer das letzte Wort, der sich als Überraschungsgast aus dem Publikum zu uns aufs Podium gesetzt hat. Tatsächlich haben wir noch ein paar Minuten weiter diskutiert über diese junge Währung Bitcoin und über das Vertrauen oder Misstrauen, mit dem wir ihr begegnen. Diese letzte Runde findet ihr in der Podcast-Version dieser Sendung auf dradiowissen.de. Bleibt mir noch, euch auf die nächste Ausgabe des digitalen Salons hinzuweisen. Wir knüpfen am 26. April 2017 an das Bitcoin-Thema an. Unter der Überschrift Out of the Dark sprechen wir dann ab 19 Uhr über das, logisch, Darknet, die Welt der Drogenhändler und Whistleblower. Wir freuen uns, wenn ihr mitdiskutiert, also kommt vorbei. Ihr findet uns in der Französischen Straße 9 in Berlin-Mitte, im Alexander-von-Humboldt-Institut oder aber im Livestream auf hiiig.de. Bis dahin sagt Katja Weber Tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.